Achtung, Achtung, das hier, was du gerade hörst, ist bereits Teil 2. Und der baut, wie man schon vermuten könnte, auf dem ersten Teil zu Finnisch Lappland auf. Also falls du es nicht ohnehin schon gemacht hast, würde ich dir empfehlen, auch wirklich mit dem ersten Teil zu starten. Ich werde in dieser Folge so ein paar Infos, die ich im ersten Teil gegeben habe, voraussetzen. Also wäre das irgendwie blöd, wenn du es andersrum hören würdest. Also starte gerne mit der Folge direkt davor und dann komm gerne wieder. Wie findet ihr eigentlich meine Soundeffekte? Ich habe mir hier so ein ganzes Bundle runtergeladen und streue das ja gerne immer mal wieder so ein. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mir bei denen jetzt auch nicht sicher, ob die irgendwie finnische Stimmung verbreiten oder einfach ein kleines bisschen gruselig sind. Naja, ich bin gespannt auf euer Feedback. Übrigens, ihr Lieben, ich habe total vergessen, ein kleines Jubiläum zu feiern. Meine letzte Folge, Finnland Teil 1, war meine 30. Folge. Und ich finde, 30 Folgen, die kann man ja eigentlich auch mal ein bisschen zelebrieren. Ich habe es komplett vergessen und auch irgendwie erst gemerkt, als ich der Folge, als sie fertig war, einen Namen gegeben habe. Folge 30. Deswegen müssen wir jetzt leider die 31. feiern. Daran führt überhaupt kein Weg vorbei. Sorry, wir feiern die Feste, wie sie fallen. Ja, und damit voller Feierfreude, trotz sehr frühem Morgen, sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Mein Name ist Kira. Ich freue mich total, dass du auch beim zweiten Teil der Finnland-Folge am Start bist. Wir haben Finnisch Lappland ja quasi nie verlassen. Wir sind immer noch in unserem eingeschneiten kleinen Ferienhäuschen, unserem Möcki mit qualmendem Kamin und Sauna, die auch schon vorgeheizt ist, im kleinen Örtchen Eckeslompolo. Wir haben im ersten Teil ja schon über die wahrscheinlich bekannteste finnische Erfindung gesprochen, über die Sauna. Mir sind jetzt im Laufe meiner Recherche aber noch so ein paar andere Sachen über den Weg gelaufen, die ebenfalls ursprünglich aus Finnland kommen und irgendwie finde ich es zum Teil ein bisschen absurd und lustig und deswegen habe ich euch hier so eine kleine Liste zusammengestellt. Geht ganz schnell, aber ich finde es für einen Einstieg irgendwie ganz nett. Also, die Schlittschuhe. Wer hätte es gedacht? Die ersten gefundenen Schlittschuhe sind von vor 3000 Jahren vor Christus. Die Kufen waren tatsächlich aus Tierknochen. Die zweite Sache, der Molotow-Cocktail. Okay, jetzt wird's lustig. Angry Birds, dieses Computerspiel, haben wir doch alle früher gespielt, oder? Wo man diese Vögel, die da irgendwie irgendwo saßen oder rumgeflogen sind, mit irgendwas abwerfen musste. Kennt ihr noch den Ball Chair? Den kennt ihr mit Sicherheit und da saßet ihr mit Sicherheit auch schon mal drin. Der war eine Zeit lang total angesagt. Das ist dieser Sessel, in dem man irgendwie immer viel zu tief saß. Der sieht aus wie eine Kugel. Wenn man sich reinsetzt, fühlt man sich so völlig von der Außenwelt abgeschirmt. Und der ist eben auch aus Finnland. Der ist so ganz klassischerweise von außen immer aus so einem weißen Plastikmaterial gewesen und von innen knallrot. Also googelt ihn einfach mal. Ich bin mir sicher, allein beim Anblick spürt ihr wieder, wie der sich angefühlt hat. Und zum Schluss noch ein Produkt, was, oh, jetzt muss ich schätzen, ich glaube bestimmt 50% all derjenigen, die gerade zuhören, schon mal zu Hause hatten. Das Nokia-Handy 3210 zum Beispiel, geklingelt bei euch. Das war irgendwie bei uns ein totales Ding. Wobei, es war nicht mehr so ganz meine Generation. Ich bin von 1992, ich habe gerade mal gegoogelt, es kam 1999 auf den Markt. Also es war eher so die Generation davor. Aber durch ältere Geschwister und so, ne, hatte man es auf jeden Fall schon in der Hand, durfte ein bisschen dran rumdaddeln. Whatever. Auf jeden Fall, wollte ich sagen, hatte man da so einen engen Kontakt mit einem finnischen Produkt, ohne es zu wissen. In meinem Fall. Sagt euch der Begriff Sisu etwas? So wie man in Dänemark Hygge hat oder in Italien La Dolce Vita, so hat man in Finnland eben Sisu. Und das ist ein Begriff, der eine ganz bestimmte Lebensphilosophie, eine Art zu leben beschreibt. Sisu ist eine mentale Eigenschaft, die sich viele Finnen und Finninnen selbst zuschreiben. Also viele sagen auch, Sisu gehört zur finnischen Identität quasi mit dazu. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass dieser Begriff eigentlich unübersetzbar ist. Damit lasse ich mich aber nicht abspeisen. Ich habe es zumindest mal versucht. Also wenn man ganz viele unterschiedliche Begriffe in einen Topf wirft, dann kommt man Sisu schon relativ nah. Ich habe mal gesammelt. Also in Sisu steckt drin Ausdauer, Unnachgiebigkeit, Willensstärke. Es geht aber vor allem um Durchhaltevermögen, selbst oder gerade wenn die Situation komplett aussichtslos scheint. Also im Kern heißt das, nicht aufgeben, komme was wolle. Lass dich nicht von deinen Ängsten leiten, sondern immer von der Hoffnung, dass es wieder besser wird. Ist der Tunnel noch so dunkel, halte durch. Und am Ende wird da wieder Licht sein, auch wenn du es gerade noch nicht sehen kannst. Das ist eine sehr gesunde und eine sehr positive Lebenseinstellung. Dieser Begriff hat es mittlerweile, Sisu, in viele Ratgeberbücher geschafft, weil es eben auch um diese mentale Stärke geht und wie man die erreichen kann. Ja, und in Finnland ist man eben der Meinung, diese positive Lebenshaltung sei eben der Schlüssel zum Glück. Und ich sage mal so, Finnland hat es jetzt zum 7. Mal in Folge beim UN World Happiness Report auf den 1. Platz geschafft. Also vielleicht ist was dran. Vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr Sisu-Mentalität in unseren Alltag einfließen lassen. Kleiner Side-Fact. Ich habe diesen Report gerade mal geöffnet. Die ersten 4 Plätze beim Report 2024 sind komplett in skandinavischer Hand. Also Platz 1, Finnland. Platz 2, Dänemark. Ne? Liegt vielleicht auch am Hügel. I don't know. Rein spekulativ. 3, Island. Und 4, Schweden. Also alles skandinavisch. Ich muss an dieser Stelle eine kleine Klammer aufmachen. Mir ist total bewusst, dass es absolut streitbar ist, ob Finnland jetzt zu Skandinavien gehört oder nicht. Einige sagen ja, andere sagen nein, einige sagen nur ein kleiner Teil von Finnland. Ich habe das jetzt nochmal schnell nachgelesen. Also aus geografischer Perspektive gehört Finnland absolut dazu. Aus geschichtlich-kultureller Perspektive würde man es jetzt nicht mit dazu rechnen. Und einige sagen eben, wie gesagt, nur einige Teile von Finnland. Eine ähnliche Diskussion gibt es übrigens auch bei Island, wobei ich Island tatsächlich jetzt auch nicht dazu rechnen würde. Aber es gibt auch Leute, die auch Island zu Skandinavien zählen. Also ja, Skandinavien, ihr merkt, ist ein sehr dehnbarer Begriff. So, jetzt aber nochmal zurück zum Thema. Wir waren ja gerade beim World Happiness Report, der in skandinavischer Hand ist. Und da habe ich mich gefragt, fändet ihr das mal spannend, wenn wir so zum Beispiel zu Hygge oder zu der skandinavischen Lebensweise allgemein mal eine Folge machen würden? Irgendwie nach dem Motto, was können wir von Skandinaviern und Skandinavierinnen lernen? Weil, obwohl wir natürlich alle Europa sind, habe ich immer wieder den Eindruck, wenn ich im Norden bin, dass man da einen anderen Lebensstil fährt. lebt. Genau, und das könnte man ja mal zum Thema machen. Falls ja, schreibt mir gerne auf Instagram. Ich kann es irgendwie gar nicht richtig einschätzen, ob das ein Ding wäre oder nicht. Unter Schlendern und Reisen findet ihr mich. Passend zu diesem ganzen Sisu-Konzept möchte ich euch jetzt noch einen ganz besonderen finnischen Feiertag vorstellen. Ich finde, der zeigt so richtig schön, wie Sisu im Alltag auch wirklich gelebt wird. Also, seit 2010 wird in Finnland am 13. Oktober der Day of Failure gefeiert. Also übersetzt, der Tag des Scheiterns oder der Tag des Misserfolgs. Das klingt jetzt erstmal total negativ, es hat aber, finde ich, einen sehr schönen Hintergrund. Eingeführt haben diesen Tag 2010 Studierende an der finnischen Aalto-Universität. Die liegt in Espoo. Vielleicht schon mal gehört, das ist Finnlands zweitgrößte Stadt, liegt direkt neben Helsinki, unten im Süden. Ja, und mit diesem Tag des Scheiterns wollte man auf ein großes Problem im Land aufmerksam machen. Und zwar, dass Finnland in Zukunft tausende neue Unternehmen, neue Arbeitsplätze benötigt. Aber viele junge Menschen eben so viel Angst vorm Scheitern haben oder glauben eh nicht gut genug zu sein, dass sie es eben erst gar nicht versuchen, sich auf anspruchsvollere Stellen zu bewerben, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Und aus der Angst vorm Scheitern, vom Fehler machen, wird es dann eben erst gar nicht versucht. Und das wollte man mit diesem Tag einmal herausstellen. So, jetzt kommt aber der Plot-Twist. Im zweiten Jahr hatte dieser Tag des Versagens bereits so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass viele finnische Promis und öffentliche Persönlichkeiten, darunter übrigens auch der Vorstandsvorsitzende von Nokia und der Erfinder von Angry Birds, Leute, diesen Tag unterstützt haben. Wie? Indem sie einfach ihre eigene Geschichte erzählt haben, bei der sie auch gescheitert sind, bei der sie auch 100 Anläufe für bestimmte Probleme brauchten, bis es dann irgendwann geklappt hat. Und das hat sich über die Jahre so etabliert, dass heute immer pünktlich zum Tag des Scheiterns eben ganz viele Promis, Künstler und Künstlerinnen, Politiker, Politikerinnen, ihre eigenen Geschichten erzählen und vor allem darüber berichten, wie sie aus diesen ganzen Tiefs, die sie erlebt haben, wieder rausgekommen sind. Um damit eben jungen Menschen Mut zu machen. Mensch, versuch's doch wenigstens mal. Hier, ich hab's auch geschafft, ich bin auch gescheitert, so bin ich da rausgekommen. Ein richtig schöner Feiertag. Ich muss dazu sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt kein hochoffizieller nationaler Feiertag, sondern ich glaube eher so ein popkulturelles Ding. Aber nichtsdestotrotz, es wird gefeiert. Dann ist es ja wohl auch ein Feiertag. I Als nächstes möchte ich euch von einem unserer absoluten Finnland-Highlights erzählen. Wobei nicht mal einem, nein, das war das Highlight bei unserer ersten Finnland-Reise. Und das erzähle ich euch jetzt auch nicht nur, weil ich stolz bin, diese Geschichte erlebt zu haben, sondern weil das in Finnland ein echtes Ding ist. Und wenn ihr mal da seid, dann müsst ihr das auch machen. Also nicht müsst, solltet oder könnt das auch machen. Ich würde es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich werde auch nach wie vor nicht verraten, was es ist, sondern euch einfach mal chronologisch erzählen, was wir da erlebt haben. So, wir hatten diesen Ort online reserviert. Das heißt, so richtig wussten wir auch nicht, was auf uns zukommt. Wir wussten nur, wir sollten so gegen 6 Uhr da sein. Also sind wir so gegen 5.30 Uhr losgefahren. Draußen war es stockdunkel. Wir sind rausgefahren aus Eckeslompolo und die Straße führte erstmal eine ganze Weile durch den Wald. Und irgendwann wussten wir, aha, an einer bestimmten Stelle sollten wir unser Auto parken. Und von dort aus mussten wir noch ein paar hundert Meter selber durch den Wald laufen. Wobei, durch den Schnee stapfen trifft es, glaube ich, ein kleines bisschen besser. Oh, und allein dieser Weg dahin. Eigentlich nichts Spektakuläres, irgendwie mitten in der Nacht durch den Wald zu stapfen. Aber das war so schön, weil alle Nadelbäume um uns herum hatten so eine dicke Schneeschicht. Alles war irgendwie so eingeschneit. Wir hatten das Glück, dass keine Wolken am Himmel waren. Dadurch hat der Mond nochmal alles so ein bisschen angeleuchtet. Also es war dann irgendwie auch überhaupt nicht dunkel, obwohl es mitten in der Nacht war. Und irgendwann haben wir so aus der Ferne was leuchten sehen. Und da wussten wir auch schon, okay, das ist der Ort, den wir reserviert haben. Und dann sind wir näher gekommen. Und dann war da unser kleines Saunahäuschen, was jetzt für die nächsten Stunden nur uns gehört. Dieses Saunahäuschen stand direkt an einem zugefrorenen See. Davor gab es noch einen Hot Tub und ich sag euch, mitten, also in der Nacht, okay, wir hatten irgendwie abends, aber es fühlt sich jetzt so dunkel an, ist wie mitten in der Nacht. Abends bei minus 20 Grad dann in so einem heißen Hot Tub zu sitzen. Und ich muss dazu sagen, wir waren in Finnland ein paar Mal mitten in der Nacht im Wald. Und seitdem habe ich auch einfach keine Angst mehr, nachts in den Wald zu gehen. Weil das ist irgendwie so friedlich und du checkst so, ey, die größten Gefahren, die gehen wirklich von anderen Menschen aus. Und irgendwo in Finnland, irgendwo im Nirgendwo, da sind einfach keine anderen Menschen. Also, keine Ahnung. Hier in Deutschland wäre es vielleicht anders. Aber in Finnland habe ich keine Angst, nachts in den Wald zu gehen. Wow. Egal, das absolute Highlight an dieser Geschichte kommt jetzt noch. In diesem zugefrorenen See. Da gab es ein Loch und in diesem Loch, da gab es eine Leiter. Ja, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Stichwort Eisbaden. Ich habe euch ja schon mal erzählt, wir lieben es ja grundsätzlich, bei jeder Temperatur in irgendwelche Flüsse zu springen. Aber jetzt bei minus 20 Grad in einen zugefrorenen See, das haben wir noch nie gemacht und wollten wir auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn du dann aus so einer 85 Grad heißen Sauna kommst, einmal noch kurz irgendwie durch die minus 20 Grad kalte Nacht musst, um dann in so ein Eisloch zu steigen, das ist schon echt... Das ist eine Extremerfahrung, oder? Nee, wie sagt man? Eine Grenzerfahrung? Wobei, nein, ich glaube, eine Grenzerfahrung ist noch mal krasser. Aber es ist ein richtiger Kälteschock. Du kommst da aufgeheizt von plus 85 Grad erstmal nach draußen. Das ist ja schon mal ein Temperaturdrop von über 100 Grad. Wir hatten, glaube ich, minus 22 Grad. Und steigst danach in dieses Eiswasser. Also ich muss sagen, ich habe meinen Körper noch nie so gespürt wie in diesem Moment. Im ersten Moment denkst du, das hältst du nicht aus. Das ist nicht ertragbar. Und da musst du durch. Diesen einen Moment, da musst du richtig gegen deinen eigenen Körper arbeiten und sagen, mach das jetzt aber trotzdem. Sisu kann dir helfen. Ne? Sisu-Mentalität. Ich glaube, deswegen sind die Finnen und Finninnen so gut im Eisbaden. Also konkret durchhalten, obwohl es sich im ersten Moment unerträglich anfühlt. Aber es wird besser. Nach ein paar Sekunden merkst du schon, okay, ich kriege zumindest wieder Luft, die Atmung geht weiter. Und irgendwann fühlt es sich ertragbar bis angenehm an. Und dann kommst du raus und dann dieser Effekt, der ist immer wieder total faszinierend, fühlt sich die Umgebung plötzlich warm an. Unglaublich. Wir konnten uns da echt erstmal eine Weile aufhalten, ohne zu frieren, bei minus 22 Grad. Ja, und wir haben währenddessen kleine Handyvideos gemacht. Da möchte ich euch jetzt gleich einen kleinen Teil von vorspielen. Ihr braucht aber noch ein paar Infos. Also erstens hört ihr im Hintergrund ein Plätschern. Das hat den Grund, dass in diesem Eisloch eine kleine Wasserpumpe war. Hätte es die nicht gegeben, wäre dieser See bei über minus 20 Grad natürlich innerhalb von Minuten wieder zugefroren. Und diese Eisschicht wäre stündlich dicker geworden und dann kann da natürlich kein Mensch mehr reinsteigen. Diese Pumpe hat gar nichts an der Wassertemperatur verändert, sondern einfach nur, damit es nicht zufriert. Der zweite Punkt, inhaltlich völliger Nonsens, haben einfach für uns gemacht die Videos, aber ich finde, es transportiert irgendwie so das Gefühl, was ich in dem Moment hatte. Und ich habe es einmal in der Mitte geschnitten. Also als erstes spiele ich euch die ersten Sekunden vor, wie das ist, da in dieses Wasserloch zu steigen. Dann gibt es einen Cut und danach spiele ich euch das Ende vor, wie es ist, aus dem Wasserloch emporzukommen. Ich sag mal so viel. Ich kam als eine andere heraus, als die, die ich war, als ich hineinging. So, wir hören mal.
Wow, okay. Ich werde nie wieder frieren in Deutschland. Aber es war geil.
Oh, dieses Gefühl danach. Also man ist so richtig euphorisiert und man ist auch so stolz, dass man sich das getraut hat. Und also wirklich, man ist unbesiegbar in dem Moment. Wir haben uns danach dann noch ganz gemütlich in den Hot Tub gesetzt. Dann kam noch Nordlicht heraus. Ich werde auch mal ein Foto davon posten, wie das aussah mit diesem Wasserloch. Wasserloch, ne? Das klingt auch immer ein bisschen wie die Savanne oder so. Nee, das Eisloch, so. Ja, und das war so ein richtiger Moment der Glückseligkeit, so alles in allem. Irgendwie dieses Häuschen da am See, dieses erste Mal Eisbaden, danach in diesem Hot Tub und die Nordlichter. Ach, ich kann es euch einfach nur empfehlen. Also klar, die Nordlichter kann ich euch nicht versprechen, das kann kein Mensch der Welt. Aber dieses Eisbaden und das Saunieren und vielleicht auch den Hot Tub, je nachdem, was ihr findet, das könnt ihr definitiv haben in Finnland. Wenn nicht in Finnland, wo sonst? Müsst ihr mal ein bisschen recherchieren und dann findet ihr auch was Tolles. Und es ist sowas Individuelles, ne? Das macht nämlich nicht jeder. Und vor allem nicht an dem Ort, den ihr dann ganz individuell gefunden habt. Normalerweise achte ich hier im Podcast immer total darauf, dass wenn ich schon eine persönliche Anekdote erzähle, dass sie dann in irgendeiner Form Mehrwert für euch hat. Also sei es ein guter Tipp oder vielleicht ein Hinweis, so bitte auf gar keinen Fall machen. Jetzt kommt aber einfach nur Klatsch und Tratsch, Gossip in seiner reinsten Form. Ihr werdet absolut keinen Mehrwert davon haben, aber vielleicht ein bisschen Unterhaltung. Also, ich habe es ja am Ende der letzten Folge schon angekündigt, wir haben mit einem deutschen Superstar zusammen Abend gegessen. Okay, ich merke gerade selber, ich klinge viel zu begeistert, weil am Ende war das eigentlich kein sehr schönes Erlebnis, zumindest für mich und ich glaube für die Person auch nicht. So viel schon mal vorab. Es braucht eine kleine Erklärung. Also, Gregor und ich gehen, wenn wir auf Reisen sind, meist einmal richtig gut essen. Das soll dann auch was richtig Besonderes sein. Und in Finnisch Lappland haben wir ein sehr feines Restaurant gefunden. Das hat 5-Gänge-Menüs angeboten. Das war auch sehr weit draußen, also in der näheren Umgebung gab es einfach gar nichts. Es war nur dieses Gebäude, dieses kleine Restaurant. Und da gab es auch nur 5 Tische drin. Also eigentlich bestand dieses Restaurant nur aus diesem einen kleinen Raum mit diesen 5 Tischen. Die Küche war offen, da konnte man quasi von diesem Raum reingucken und es gab noch einen Kamin. Und weil dieser Raum so klein war, standen die Tische auch sehr eng aneinander. Und weil es so fein war, lief alles nur über Reservierung. Soweit das Setting. So, wir sitzen da gerade, wahrscheinlich bei unserem 2. Gang. Und da hören wir auf einmal, dass Deutsch gesprochen wird. Also 2 Gäste, die gerade angekommen sind, sprechen Deutsch. Und innerlich habe ich so gedacht, oh nee, es ist doch so ein kleiner Raum und dann versteht man ja jedes Wort. Na gut, man kann es sich nicht aussuchen. Und dann wurden die auch noch direkt an den Tisch neben uns gesetzt. Und neben uns heißt wirklich 20 Zentimeter neben uns. Also eigentlich saßen wir am gleichen Tisch. Gut, und dann gucke ich so und denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wer sitzt da neben uns? Und ich weiß, dass das jetzt richtig gemein ist, aber ich werde den Namen nicht sagen. Oh, ich weiß, es ist wahrscheinlich vollkommen übertrieben, aber irgendwie fühle ich mich nicht gut dabei, jetzt so ein privates Reiseziel preiszugeben. Aber ihr bekommt natürlich einen guten Tipp. Es ist Deutschlands bekannteste Schlagersängerin. Und wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt so, ist sie doof, jetzt wissen wir es ja. Nee, wisst ihr nämlich überhaupt nicht. Ich glaube nämlich, dass man je nach Generation jetzt eine andere Frau vor Augen hat. Ich finde sowieso, dass wir in Deutschland schlagertechnisch eine sehr solide Doppelspitze haben. Und wenn ich so drüber nachdenke, würde mir sogar noch eine dritte einfallen. Okay, eine dieser 3 Frauen habt ihr jetzt sehr wahrscheinlich vor Augen. Und die sitzt mit ihrer Begleitung quasi auf unserem Schoß, also direkt neben uns am Tisch. Und das war jetzt aus mehreren Gründen ein bisschen problematisch. Erstens, die ist ja sehr, sehr bekannt. Und die wird natürlich auch direkt gecheckt haben, dass wir auch Deutsch sprechen. Und jetzt ist diese arme Frau in ihrer freien Zeit wirklich ans Ende der Welt gefahren, ins allerletzte Restaurant am allerletzten Ort, weil um etwas Privatsphäre zu haben, die sie in Deutschland wahrscheinlich nicht hat, dann sitzt sie neben 2 Deutschen. Ja, super. Da wird die jetzt wahrscheinlich nicht mit ihrer Begleitung erstmal ihre Beziehungsprobleme bequatschen oder so. Und als wäre diese ganze Situation jetzt nicht schon unangenehm genug, kam noch hinzu, dass ich zu dieser Zeit Promi-Expertin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen war. Düdüm. Oder geht's noch schlimmer? Oh, die Ärmste. Also erstmal muss ich dazu sagen, keine Ahnung, ob die wusste, wer ich bin. Wahrscheinlich nicht. Aber es war zumindest nicht ausgeschlossen. Es sind ja auch immer wieder Promis in die Sendung eingeladen. Wahrscheinlich war sie selber schon mal da. Viele Promis sagen dann auch immer, wenn sie in die Sendung kommen, oh, wir lieben eure Show, ich gucke das auch immer jeden Morgen. Also es ist zumindest nicht komplett ausgeschlossen gewesen. Für den Fall, dass ich es wusste, tat es mir natürlich noch umso mehr leid. Weil ich dachte, die muss ich ja denken, die verkippt einmal ihre Suppe und ich rufe sofort bei der Redaktion an. Wirklich, eine richtige Bredouille, in der ich da steckte. Ich glaube, ich war ganz apathisch bei diesem Essen. Ich habe auf gar keinen Fall rübergeguckt. Die ganze Zeit nur strikt Gregor in die Augen geguckt. Ich habe so getan, als hätte ich gar nicht gemerkt, dass die da sitzt. Also es war eine super unnatürliche Situation für uns. Die beiden haben auch nicht viel geredet, aber wahrscheinlich einfach deswegen, weil sie gecheckt haben, dass wir Deutsche sind. Ja, weiß nicht. Nee, so ein Abendessen brauche ich nicht nochmal. Und ich muss jetzt mal ganz kurz meiner eigenen Verteidigung halber sagen, dass mir das immer sehr wichtig war, auch bei der Promi-Berichterstattung irgendwie sauber zu bleiben, keine privaten Grenzen zu überschreiten. Also ich hätte niemals, egal was der in dieser Situation passiert wäre oder was der rausgerutscht wäre oder worüber die geredet hätte, das hätte ich nie im Leben öffentlich irgendjemandem erzählt. So, das ist schon mal ganz klar. Ja, und ganz offensichtlich mache ich den Job ja auch heute nicht mehr. Ich habe mir dann irgendwann mal eingestehen müssen, dass das eigentlich nie so richtig zu mir gepasst hat, weil ich einfach ganz andere Interessen habe, zum Beispiel Reisen. Deswegen habe ich hier jetzt meinen eigenen Reisepodcast. Aber ich finde es trotzdem schön, dass wir in diesem Rahmen jetzt einmal beide Welten zusammenführen konnten. Glanz und Glamour und VIP und Reisen. Und das in meinem eigenen Podcast. Ja, genau. Deswegen wollte ich euch gerne diese kleine Geschichte erzählen. Ein kleiner Gruß aus der Vergangenheit in meinem Fall. Und jetzt machen wir weiter. So, jetzt müssen wir aber mal über Ekkeslompollo sprechen. Ich habe euch ja gesagt, dieser Ort ist wirklich ein absolutes Paradies für winterliche Aktivitäten. Und nachfolgend stelle ich euch einfach mal ein paar vor. In Ekkeslompollo selbst wird es euch immer mal wieder passieren, dass ihr auf Rentiere trefft. Mal müsst ihr bremsen, weil ein Tier einfach über die Straße rennt. Ja, mal laufen zwei über den zugefrorenen See, mal geht ihr aus der Haustür und da steht dann schon eins. Das sind aber fast immer so Zufallsbegegnungen. Und meistens sind diese Erlebnisse auch relativ kurz, weil das Rentier dann irgendwie ein paar Sekunden später schon wieder im nächsten Wäldchen verschwunden ist. So, ihr seid ja jetzt schließlich nicht in Finnland, um mal ein oder zwei Rentiere zu sehen. Ihr wollt natürlich eine ganze Herde sehen. Deswegen mein Tipp, sprecht einfach mal mit den Einheimischen. Wir haben das auch gemacht und haben wirklich den besten Tipp der Welt bekommen. Uns wurde gesagt, geht mal zu einer ganz bestimmten Uhrzeit, bei uns war es glaube ich irgendwie gegen Mittag oder so, in den Wald, also in einen ganz bestimmten Waldabschnitt. Da könnt ihr, wenn ihr Glück habt, eine ganze Herde sehen. Warum? Weil die zu dieser Uhrzeit da gefüttert werden. Ich habe ja in der ersten Folge schon erzählt, die meisten Rentiere sind freilebend. Die können einfach rumrennen in der Natur, in den Wäldern. Aber die gehören halt jemandem. Und gerade im Winter wird zugefüttert, meistens einmal am Tag. Und dann versammeln sich die Tiere immer an einer bestimmten Stelle, weil die wissen, da werden sie eben gefüttert. Ja, und diese Stelle und diese Uhrzeit wurde uns eben verraten. Und anfangs waren wir uns irgendwie auch gar nicht sicher, finden wir diese Stelle jetzt, ist es ja alles zugeschneit. Aber die Tiere wollen ja auch nicht jedes Mal durch den frischen Schnee stapfen, deswegen haben die wie so kleine Spurrinnen gebildet. Also man hat richtig gesehen, wo die Herden hergelaufen sind. Und dieser Spur sind wir dann so peu à peu gefolgt. Übrigens komme ich mir gerade sehr lächerlich vor, dass ich Spurrinne sage. Das korrekte Wort ist Wechsel. Also Wege, die Tiere immer und immer wieder benutzen, teilweise seit Hunderten von Jahren die gleichen, nennt man eben Wechsel. Und was ich so spannend finde, das machen Tiere ja auf der ganzen Welt. Sämtliche Wildtiere, egal welche Rasse. Ich habe das zum Beispiel im Yellowstone-Nationalpark gesehen, dass diese ganze Region wirklich quasi durchzogen war von den Trampelfaden der Bisons. Oder als ich in Alaska war, da habe ich ja so eine Bärenexkursion gemacht, da haben wir diese Trampelfade zum Beispiel immer Bear Highways genannt. Also ihr seht, es kommt überall vor und eben auch im Schnee in Finnland. Im Sommer sieht man dann wahrscheinlich, dass auch die Erde richtig platt getrampelt ist. Und irgendwie hatte ich dann auch bei diesem deutschen Straßenschild Wildwechsel, ihr kennt es alle, auch so einen Aha-Moment, weil dieses Schild sagt ja eigentlich nichts anderes aus, außer hier ist gerade eine Kreuzung zwischen Straße und dem Wechsel der Tiere. Und wahrscheinlich ist euch das allen klar und ich mache hier ein viel größeres Ding raus, als es eigentlich ist. Aber ich finde es so spannend, weil wenn man da mal so drüber nachdenkt, dann checkt man auch, diese Tierstraße, also dieser Tierwechsel, der war als erstes da, schon seit Hunderten von Jahren. Und wir Menschen haben da einfach irgendwie eine betonierte Straße drüber gebaut. Ja, okay, ich schweife völlig ab. Wir müssen mal wieder zurück in den Wald, nach Finnland. Da sind wir nun diesem Wildwechsel gefolgt und haben dann irgendwann so nach einer Stunde oder so unser erstes Rentier gesehen. Aus einem wurden 10 und irgendwann standen wir einfach mitten in einer Rentierherde. Unglaublich, also es waren bestimmt 100 Tiere, wir mittendrin. Man muss jetzt dazu sagen, die sind nicht zahm oder so, ne? Die kannst du nicht streicheln, aber du kannst zumindest irgendwie unter ihnen sein. Du stehst da eben mittendrin, egal in welche Richtung du guckst, überall Rentiere und du siehst auch immer wieder kleine dazwischen. Und je länger du die beobachtest, desto mehr fällt dir auf, wie unterschiedlich die eigentlich aussehen. Jeder hat ein ganz individuelles Fell. Einige haben ein komplett weißes Fell. Andere sind so gefleckt, fast schon wie so ein Dalmatiner. Einige haben Narben, richtig viele Narben. Daran erkennst du, dass sie schon den einen oder anderen Kampf hinter sich haben. Wenn die sich dann mit ihren Geweihen so angehen, dann bluten die zum Teil auch. Wir haben auch da blutende Tiere gesehen. Aber das ist wohl relativ normal, dass die immer mal wieder so ein kleines Kämpfchen haben. Haben wir zum Teil auch beobachtet. Aber insgesamt trotzdem irgendwie so ein sehr friedliches Bild. Und das klingt auch total schön. Ich spiele euch mal vor, wie das klingt. Ein Tier war nämlich darunter, ihr habt es gehört. Das hatte eine Glocke am Hals. Vermutlich so ein bisschen wahrscheinlich das Herdenoberhaupt oder so. Es war auf jeden Fall ein Männchen. Es hatte ein Geweih. Schade eigentlich, ne? Ich finde, Frauen haben ja auch fantastische Führungsqualitäten. Aber in der Tierwelt sind das meistens die Männchen. Und das hat irgendwie so eine schöne Geräuschkulisse gemacht. Wahrscheinlich einfach, dass man sich als Herde so ein bisschen orientieren kann. Solange das Oberhaupt noch da ist, ist alles in Ordnung. Aber ich dachte mir auch so, das arme Tier, ne? Den ganzen Tag dieses Gebamsel da um die Ohren. Gut, man gewöhnt sich an alles. Und, oh Gott, rückblickend ist es mir ein bisschen peinlich. Gregor und ich dachten uns vorher so, wir müssen uns ja irgendwie ein bisschen einschleimen, ne? Wie kriegen wir diese Rentiere dazu, uns zu mögen? Und was haben wir gemacht? Wir haben 4 Kilo Möhrchen mitgeschleppt, ja, jeder einen 2 Kilo Sack. Und ich sage mal so viel, Rentiere mögen keine Möhren. Das war wirklich enttäuschend. Wir standen da die ganze Zeit mit so ausgestrecktem Arm und haben uns quasi angebiedert. Es hat überhaupt nichts gebracht. Nicht ein Tier hat aus unserer Hand gefressen. Selbst wenn wir die Möhre hingeworfen haben, niemand hatte Interesse. Ja, ist auf jeden Fall auch ein Learning, ne? Wenn ihr das mal macht, keine Möhrchen mitbringen, bringt überhaupt nichts. Und als wir gerade eigentlich schon wieder gehen wollten, kam auf einmal ein Snowmobil angefahren. Und dieses Snowmobil hatte einen selbstgebauten Anhänger. Das sah aus wie so eine Badewanne. Vielleicht war es sogar eine Badewanne. Die war randvoll mit Futter, mit so harten Pellets. Und dann konnte man das unten öffnen und dann ist dieser Mann so ganz langsam durch den Wald gefahren und hat so eine Futterspur hinter sich hergezogen. Und die Rentiere waren wirklich wie angeknipst. Bams, alle hinter diesem Snowmobil hinterher. Und dann haben die sich wirklich wie auf so einer Perlenkette aufgereiht. Das sah total irre aus. Wir hatten auf einmal wie so eine Warteschlange an Rentieren. Wenn man nicht wusste, dass die gerade fressen, hätte man sich gedacht, warum stehen die da an? Ist hier irgendwo Ausverkauf? Oh Gott, mein Humor lässt nach. Genau, das waren einfach sehr, sehr schöne Bilder. Und ich habe mir überlegt, ich mache da auch nochmal ein Reel die Tage zu. Ich werde das posten, denn das müsst ihr mal gesehen haben. Oder im besten Fall sogar selber gesehen haben. Also seid mutig, quatscht die Einheimischen an. Denn wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir ja diesen Tipp auch niemals bekommen. In Eggeslampollo gibt es verschiedene Wintersportverleihe. Unserer, also der unseres Vertrauens, hieß Sisu. Wir wussten damals aber noch nicht, was Sisu bedeutet. Ja, und da waren wir auch wirklich fast jeden Tag. Standen mal wieder auf der Matte, wollten wieder irgendwas Neues ausprobieren. Also unser Ziel war es so ein bisschen mal die ganze Range an Wintersportaktivitäten zu testen, die da angeboten wurden und die man auch innerhalb eines Tages erlernen kann, zumindest so, dass es irgendwie funktioniert. Ja, und so waren wir am Ende wirklich fast Freund und Freundin des Hauses. Also wir hatten sehr nette Gespräche mit dem Verkäufer, der hat sich auch immer schon gefreut, wenn er uns wieder gesehen hat. Und jetzt mal so ganz unabhängig davon, was ihr euch am Ende ausleiht, würde ich euch den Tipp geben, seid bei solchen Verleihen immer schon eine Stunde, bevor es hell wird. Weil ihr habt in skandinavischen Ländern oberhalb des Polarkreises ja immer nur ein sehr kleines Zeitfenster an Tageslicht. Im Dezember geht die Sonne ja zum Teil gar nicht mehr auf. Nichtsdestotrotz habt ihr ein Zeitfenster, in dem es hell ist, so ein Dämmerlicht. Und das wollt ihr natürlich maximal ausnutzen. Deswegen seid eine Stunde vorher da. Dann habt ihr nämlich richtig Zeit, euch einmal mit dem Equipment vertraut zu machen, gerade wenn ihr die Sportart noch nie getestet habt. Und ihr kennt das, man denkt dann immer, ja, jetzt bin ich fertig, es kann losgehen. Und dann ist der Schuh doch ein kleines bisschen zu eng oder so und dann wieder von vorne. Also plant genügend Zeit ein und sobald es dann so hell ist, dass ihr draußen was sehen könnt, könnt ihr auch sofort in voller Montur durchstarten. Was haben wir alles ausgeliehen? Am ersten Tag haben wir uns fett E-Bikes ausgeliehen, also E-Bikes mit diesen richtig dicken Luftreifen. Und ich sag mal so, überall wo der Schnee platt ist, funktionieren die auch super, aber wehe dem, du fährst ein bisschen Offroad. Oh, durch den Tiefschnee, das ist so anstrengend und wir haben uns so verfahren und mussten dann durch den Tiefschnee. Wir sind irgendwann im Stockdunkeln wieder angekommen, unsere Akkus waren sowas von leer, wir mussten dann irgendwie noch mit eigener Körperkraft, mit diesen schweren Reifen, uns da durch den Schnee graben, also wohlbedacht, aber wenn ihr ein bisschen mehr Peilung habt als wir, dann macht das richtig Spaß. Dann haben wir etwas getestet, in das wir uns richtig verliebt haben. Also wir haben das bei der Reise ein paar Mal danach noch gemacht. Bei unserer zweiten Finnlandreise haben wir das als allererstes sofort wieder gemacht. Skilanglauf. Und dabei fühlst du dich auch so richtig einheimisch, weil alle Einheimischen fahren Skilanglauf. Wir haben dann in unserem Fall noch so einen Loipenplan bekommen, so für 10 Euro, glaube ich. Und das Geld kam dann auch der Region irgendwie zugute, zur Sanierung der Loipen oder so, ich weiß es nicht. Und das ist so vielseitig. Also du kannst durch den verschneiten Wald fahren, du kannst über zugefrorene Seen fahren. Das ist so crazy, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so aufgewachsen, dass es immer hieß, niemals auf einen zugefrorenen See. Und auf einmal musst du so alles, was du in deiner Kindheit gelernt hast, über Bord werfen. Natürlich auch mit Vorsicht, ne? Also ihr müsst schon gucken, wo ist es schon platt, wo sind schon Spuren, sogenannte Loipen. Aber dann könnt ihr das gut machen. Es geht durch Wohnsiedlungen, was auch total schön ist, weil man dann irgendwie sieht, die Leute bereiten sich gerade schon so ein bisschen auf Weihnachten vor, alles ist so schön beleuchtet. Es macht einfach richtig Spaß und es ist vor allem so schön vielseitig. Ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte davor immer nur Erfahrung mit alpinem Ski, also immer schön bergab. Und das ist echt gar nicht vergleichbar. Also ich weiß nicht mal, ob es mir zum Vorteil war, dass ich Ski fahren kann. Es ist super, super, super anstrengend. Wenn ihr das noch nie ausprobiert habt, mein Tipp, zieht euch wirklich dünn an. Nicht zu dick, nicht zu viele Schichten. Ich war danach wirklich jedes Mal schweißnass. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist nicht schön, aber es ist die Wahrheit. Und deswegen sieht man auch so viele Leute in Leggings oder ganz dünnen Jacken, weil es eben körperlich so anstrengend ist und du eh warm bleibst. Und entlang der Loipen, das finde ich besonders toll, gibt es immer wieder so kleine Holzhüttencafés, nenne ich sie mal, oft mitten im Wald. Das sind auch teilweise Cafés, da kommst du mit dem Auto gar nicht hin. Oder auch eher so kleine Restaurants, also auch nicht das richtige Wort. Das sind halt so Hütten, das ist so ein ganz eigenes finnisches Ding. Da kommst du eben nur hin, wenn du dir das in Form von Wintersport erarbeitet hast. Und das ist einfach toll, weil man weiß vorher schon, ach, diese Hütte ist unser Ziel und da hast du was vor Augen, auf das du dich freuen kannst. Dann kommst du da rein und dann lodert schon das Feuer da drin. Es ist ganz warm und urig. Du bekommst einen warmen Kaffee oder einen Kakao. Rentiersuppe ist ein Klassiker. Naja, ob man es jetzt mag oder nicht. Ganz klassisch ist auch alles irgendwie mit Kardamom. Vor allem diese Kardamom-Kringel sind total beliebt in Finnland. Du kannst warmen Beerensaft trinken, also mit Doppel-E und nicht mit Ä. Und eine Sache, die haben wir leider auch erst kennengelernt, als wir dann da Skilaufen waren. Es gibt immer mal wieder so leerstehende Hütten. Die Tür ist aber offen und da liegt auch Feuerholz. Da kannst du dir als Gruppe oder auch alleine ein Feuer machen, um dich dort aufzuwärmen. Da musst du nur eben deine Verpflegung selber mitbringen. Aber hätten wir das gewusst, hätten wir bestimmt auch das ein oder andere Mal Picknick gemacht. Beim nächsten Mal machen wir das auf jeden Fall. Und jetzt eine Sache, die macht richtig Spaß. Snowmobil fahren. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Jetski, nur auf diesen Kufen und dann gleitest du mit richtig viel PS unterm Hintern über den Schnee. Und das haben wir einmal in einer Gruppe gemacht und einmal alleine. Alleine macht wesentlich mehr Spaß, wer hätte es gedacht. Da bekommst du vorher richtig dicke Kleidung von denen. Auch ganz dicke Handschuhe, du bekommst einen Helm, eine Brille, du bekommst einen Plan an die Hand, damit du dich ein bisschen orientieren kannst. Und dann kannst du einfach losheizen. Und du bist auch wirklich fast alleine im Wald. Ich glaube, wir sind ein oder zwei anderen Personen begegnet, weil das einfach so ein weitläufiges Netz ist, dass man da kaum jemandem begegnet. Worauf ihr aber auf jeden Fall richtig doll achten müsst, sind eure Hände. Die laufen nämlich wirklich Gefahr zu unterkühlen. Also ich habe aus dem ersten Mal gelernt. Und obwohl wir so dicke Handschuhe hatten, habe ich mir dann nochmal so Wärmepads mitgenommen. Die habe ich mir in die Handschuhe geklebt. Die sind eigentlich für die Füße, aber ist ja total egal. Jede Wärme zählt. Und man muss dazu sagen, diese Snowmobile haben ja sogar ein beheiztes Lenkrad. Aber trotzdem wird es so kalt, trotzdem, obwohl ihr auch diese super fetten Handschuhe von denen bekommen habt. Also holt euch diese Wärmepads, die helfen total. Ich meine, zwischendrin, wenn man filmen möchte, muss man die Handschuhe trotzdem ausziehen. Aber achtet da bitte drauf. Also wir reden hier nicht von ein bisschen kalt, sondern wirklich von wirklicher Unterkühlung. Und das kann gefährlich werden. Deswegen sorgt vor und filmt nicht zu viel. Jetzt noch eine Schneeaktivität, von der ich wirklich positiv überrascht war. Irgendwie habe ich der ganzen Sache nicht allzu viel zugetraut, war aber dann, ja, richtig begeistert. Und zwar von Schneeschuhwandern. Das sind wie so Pfannen, die klemmst du dir unter die Schuhe und die sorgen dafür, dass du im Tiefschnee nicht einsinkst. Und das hat jetzt zur Folge, dass du damit an Orte kommst, an die du mit normalem Schuhwerk niemals gekommen wärst. Nämlich dahin, wo der Schnee 1, 2, vielleicht sogar 3 Meter hoch liegt. Das gibt es in Finnland. Und wir dachten uns wirklich, so muss sich die Mondlandung angefühlt haben. Du bist da auf unberührten Flächen, die du erkunden kannst. Es ist ganz, ganz, ganz toll und relativ günstig. Ich glaube, wir haben pro Tag nicht mehr als 15 Euro gezahlt und das hat sich richtig gelohnt. Wusstest du, dass es in Finnland zwischen 80 und 100 verschiedenen Skigebieten gibt? Uns war das irgendwie gar nicht so richtig klar, aber Downhill oder Alpiner Ski ist in Finnland eben auch verbreiteter, als man meinen könnte. Und na gut, es ist jetzt nicht vergleichbar mit den Alpen, absolut gar nicht. Es ist meistens ein hoher Berg, von dem dann verschiedene Pisten abgehen, drumherum dann so eher flaches bis leicht hügeliges Land. Aber das hat durchaus seine Vorzüge. Also ich habe zum Beispiel dort Snowboard fahren gelernt und ich war total froh, dass ich nicht so ein riesengroßes, vielleicht sogar überforderndes Skigebiet hatte, sondern eben nur 1, 2, 3 Abfahrten, die konnte ich dann auch mehrmals fahren, zumal es ja auch gar nicht so viel Tageslicht gibt, ne? Ich habe diese ganze Lichtthematik schon mal in einer anderen Folge, ich glaube in Tromsø, thematisiert. Du hast ja nur so ein paar Stunden Dämmerlicht und der Himmel sieht dann immer so ganz toll bunt, rosa, lila, ach, traumhaft aus, vor allem wenn keine Wolken am Himmel sind. Und wenn du dann auf diesem Berg, auf diesem einen Berg stehst, kannst du so schön in die Weite gucken und siehst dann diesen fantastischen Himmel. Also es ist einfach total schön. Und ich finde es auch toll, dass es anders ist als in den Alpen. Sonst kannst du ja auch einfach in die Alpen fahren. Jetzt kommt noch ein großes Aber. So toll diese Skigebiete sind, so blöd sind die für die Nordlicht-Experience. Das muss man echt sagen. Ein Großteil der Gebiete, zumindest die, die wir kennengelernt haben, werden nachts nämlich nicht ausgeschaltet. Das heißt, die geben richtig viel Licht ab. Die ballern Licht in den Himmel. Und ihr wisst es, wer Nordlichter sehen will, braucht maximale Dunkelheit. Und das ist halt so ein bisschen schade. Also es gibt in diesen Regionen leider richtig viel Lichtverschmutzung. Und man kann das schon auch umgehen, aber da musst du dann vielleicht auch einfach mal eine Stunde Fahrt in Kauf nehmen oder so. Und versteht mich bitte nicht falsch, ihr könnt da auch wunderbar Nordlichter gucken. Und gerade wenn ihr sie vielleicht zum ersten Mal seht, dann seid ihr so oder so geflasht, wenn ihr Nordlichter seht. Aber wenn ihr vielleicht Fotografen oder Fotografinnen seid und es euch wirklich auf das perfekte Foto ankommt, dann ist Finnland in der Nähe von Skigebieten vielleicht nicht der beste Ort dafür. Es gibt aber natürlich auch Regionen in Finnland, da gibt es keine Skigebiete. Also Finnland an sich ist per se erstmal sehr gut, um Nordlichter zu sehen. Aber dass ihr es einfach schon mal gehört habt, ne? Dass ihr das so ein bisschen im Hinterkopf habt. Möglichst weit weg von den Skigebieten, wenn ihr Nordlichter sehen wollt. So, wir gehen jetzt mal zusammen in den finnischen Supermarkt. Da ist mir eine Sache wirklich als allererstes aufgefallen. Es gibt meterlange Kühlregale. Wahrscheinlich sind es 100 verschiedene Sorten, mindestens. An Eis. Also wirklich, es gibt extrem auffällig viele verschiedene Sorten Eis im finnischen Supermarkt. Und ich habe jetzt das Thema Eis und Finnland spaßeshalber mal bei Google eingegeben. Und da springen mir hier direkt schon die Headlines entgegen. Finnen sind verrückt nach Eis. Pro-Kopf-Verbrauch von Speiseeis deutlich höher als in Deutschland. 14 Liter Eis verspeist der Finne pro Jahr pro Kopf. In Deutschland sind es, by the way, nur 8. Und ganz ähnlich wie bei dem Thema Eis sieht es auch beim Thema Kaffee aus. Auch da eine auffallend große Auswahl im Supermarkt. Und man muss dazu sagen, Kaffee ist in Finnland das Nationalgetränk. Ja, und jetzt der Knaller. Finnland ist mit 12 Kilo pro Kopf, sogar weltweit, das Land mit dem höchsten Kaffeekonsum. Es entspricht umgerechnet 2,64 Tassen pro Person pro Tag. Außerdem werdet ihr extrem viele Süßigkeiten finden, vor allem auch auffallend viel Lakritz. Wobei ich sagen muss, mir fällt das in skandinavischen Ländern generell auf. Die lieben Lakritz. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, je nördlicher man auf der Europakarte kommt, desto beliebter wird Lakritz. Ist hier nicht anders. Eine sehr finnlandtypische Frucht ist übrigens die Moltebeere. Die ist so gelblich und besteht aus so kleinen Bubbles. Sieht fast ein bisschen aus wie eine Himbeere, nur eben in Gelb. Und ein bisschen anders, aber stellt es euch ungefähr so vor. Und das ist übrigens auch die Beere, die auf dem finnischen 2-Euro-Stück drauf ist. Achtet mal drauf. Und weil ich natürlich auch einen kleinen Bildungsauftrag habe und weil es irgendwie so grob in die Kategorie Lebensmittel gehört, bringe ich euch jetzt noch 2 finnische Worte bei. Und die sind, obwohl Finnisch ja so eine super schwierige Sprache ist, auch total einfach und die könnt ihr euch merken. Erstens das Wort für Schnaps. Das ist nämlich Snapsi. Ja, also wie Schnaps, nur Snaps und dann I dran, Snapsi. Und wenn man den trinken möchte, würde man hier in Deutschland vielleicht Prost sagen oder zum Wohl oder Cheers. Und was sagt man da? Kippis. Also ich finde, es klingt so ein bisschen wie Kippis. Kippis. Snapsi, Kippis. Gott, ich kann auch einfach wieder vergessen, Blödsinn, aber ich habe es gelesen und fand es irgendwie niedlich. Mein Ziel mit diesen beiden Folgen war es ja, euch Finnland als Land so ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu rufen. Und ich habe echt viel gelesen und viel recherchiert. Und ich bin echt immer wieder auf so Fakten gestoßen, die ich genial fand, aber die sich nirgendwo so richtig einsortieren ließen. Deswegen habe ich die alle gesammelt und zu einem sogenannten finnischen Allerlei zusammengetragen. Nee, jetzt kommen einfach noch so ein paar lustige Facts oder spannende Facts über Finnland. Und danach ist die Folge auch zu Ende. Das finnische Bußgeldsystem. Damit hat er nicht gerechnet, hä? Das unterscheidet sich komplett von unserem Deutschen. In Finnland werden Geschwindigkeitsverstöße nämlich abhängig vom Einkommen berechnet. Ja, das soll für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Und es gibt diese eine Geschichte, die ist im Netz ein Riesending. Die hat es sogar bis in unsere Berliner Zeitung geschafft. Ich habe hier gerade mal den Online-Artikel und die kann ich euch nicht vorenthalten. Ich lese einfach mal vor, was da steht. Zu schnell unterwegs. Finnischer Millionär muss 121.000 Euro Bußgeld zahlen. Unternehmer Andres Wiklöf, der als Gründer einer millionenschweren Investmentgruppe ein Vermögen gemacht hat, war laut Medienberichten in der autonomen finnischen Region Åland mit dem Auto unterwegs, als er in einer Tempozone 50 mit 82 km/h geblitzt wurde. »Ich wollte gerade abbremsen, aber ich bin wohl nicht schnell genug gewesen«, sagte Wiklöf einer finnischen Zeitung. Und Moment, ihr Lieben, es kommt noch Dollar. Also ich lese weiter. Wiklöf, der von Einheimischen der Inselgruppe auch als König von Åland betitelt wird, musste bereits 2013 und 2018 jeweils tief in die Tasche greifen. Damals wurden wegen Verstößen im Straßenverkehr 63.000 Euro bzw. 95.000 Euro fällig. Ihr Lieben, was soll ich dazu sagen? Außer fahrt im Finnlandurlaub bitte immer schön langsam. Soll man ja sowieso, aber dann könnt ihr eure Millionen auch für euch behalten. Gut, was haben wir noch? Ach, ich habe noch was richtig Spannendes zur finnischen Mentalität gelesen. Und ich sage dazu, Mentalität meint, dass viele Menschen in Finnland so sind. Natürlich niemals alle. Wichtig, sonst hat es irgendwie was Klischeehaftes. Aber ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass die Finnen und Finninnen keine sehr großen Smalltalker sind. Und zwar auf eine Weise, die ich wiederum absolut bewundernswert finde. Ich habe Hochachtung davor. Ich bin nämlich ungefähr genau das Gegenteil. Und zwar werden Gesprächspausen in Finnland wohl nicht als unangenehm bzw. seltsam oder irgendwie störend empfunden, sondern die werden einfach so hingenommen, weil es ja lediglich zeigt, dass es gerade nichts Wichtigeres zu sagen gäbe. Also die meisten Leute sehen auch keine Notwendigkeit, dieses Loch, diese Pause dann mit irgendwas zu füllen, einfach nur, um nicht diese peinliche Stille zu haben. Und das finde ich sehr authentisch. Und dahin möchte ich auch kommen. Ich arbeite daran. Oh Gott, man kann sich ja so viel von den Finnen und Finninnen abgucken. Nach Sisu jetzt auch noch die Smalltalk-Mentalität. Ach, schön. Und jetzt nur so am Rande, aber ich fand es total interessant. Das finnische Schulsystem, das gilt ja weltweit als eines der besten. Und deswegen habe ich mal einen kleinen Blick in den Lehrplan geworfen und muss sagen, zumindest vom reinen Lesen her bin ich überzeugt. Ich werde es euch mal vorstellen. Dieser Plan sieht nämlich 7 Kern- bzw. Lebenskompetenzen vor. Das sind Sachen, die müssen beigebracht werden. Wie, ist jeder Lehrkraft selbst überlassen. Aber unterm Strich müssen die Schüler und Schülerinnen diese 7 Sachen erlernt haben. Dazu gehört Denken und Lernen lernen. Wow, also mir wurde in der Schule nicht beigebracht, wie man denkt. Musste ich mir selber beibringen. Was steht denn da noch? Auf sich selbst achten, Alltagskompetenzen und Sicherheit, finde ich toll. Kompetenzen fürs Arbeitsleben und Entrepreneurship, spricht man das so aus? Keine Ahnung, auf jeden Fall, wie man sich selbstständig macht. Und am Ende, und das finde ich richtig toll, Beteiligung, Einfluss und Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft. Ich bin überzeugt. Und ganz zum Schluss noch einen besonders schönen Funfact, finde ich zumindest, weil Bären mit meine Lieblingstiere sind. Das finnische Nationaltier ist der Braunbär. Und das Besondere ist, dass die finnische Sprache insgesamt über 200 Worte für diesen Bären aufweist. Das heißt, ich könnte Bär jetzt mit 200 verschiedenen Begriffen übersetzen. Mache ich natürlich nicht, kenne ich auch alle nicht, aber theoretisch könnte ich's. So, jetzt habe ich mir hier aber auch den Mund fusselig geredet. 2 Folgen lang, bis oben hin, randvoll mit Finnlandwissen. Ich hoffe, es war der ein oder andere gute Tipp für euch dabei. Ihr habt jetzt etwas mehr Orientierung, habt gemerkt, dass Nordfinnland vielleicht auch was für euch ist. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen oder Beschwerden oder sonst was, meldet euch doch gerne bei Instagram. Lasst mir auch so gerne noch eine Bewertung da. Ihr wisst ja, das ist so wichtig für mich. Also entweder eine Sternebewertung oder einen Daumen nach oben. Ich nehme, was ich kriege. Vielen, vielen, vielen Dank dafür und auch fürs Zuhören und alles andere auch. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Hier kommt nichts Sinnvolles mehr raus. Also, wir hören uns irgendwann in Zukunft. Sehr zeitnah hoffentlich. Ich habe noch kein Thema. Ich überlege mir bis dahin was Schönes. Und ich wünsche euch jetzt einfach noch eine schöne Woche. Tschüss!